Hallo und moin, willkommen zum Treibstoff-Podcast. Heute treffen wir Andreas Arnzen. Andreas Arnzen ist der Geschäftsführer vom Wort- und Bildverlag, den meisten wahrscheinlich bekannt durch eines der auflagenstärksten Magazine Deutschlands, und zwar der Apothekenumschau. Die Apothekenumschau bedient, könnte man sagen, eher klassische Zielgruppen auf klassischen Wegen, ist aber natürlich auch vor der Digitalisierung nicht gefeit, und darum haben wir uns erklären lassen, was die Zukunft der Printbranche aus Sicht des Wort- und Bildverlags ist. Natürlich lernen wir aber auch Andreas Arnzen als Mensch etwas besser kennen und lernen aus seinen größten Fuck-ups. Viel Spaß bei diesem Podcast.
So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Treibstoff-Podcast. Heute natürlich wieder mit dabei mein Kollege Michael Klafke, diesmal auch als Host, nicht als Gast wie neulich.
Schönen guten Morgen. Denn es ist sehr früh morgens. Wir begleiten unsere Hörer ja mal in die Woche. Aber heute starten wir selber in die Woche mit einem neuen Podcast, und es ist Montagmorgen.
Genau, denn wir haben heute einen speziellen Gast. Andreas Arnzen ist bei uns. Herzlich willkommen.
Hi. Moin, Andreas.
Moin.
Andreas ist seit 2016 CEO beim Wort Bild Verlag mit Sitz in Bayerbrunn, südlich von München, aber du lebst in Hamburg, deshalb heute auch so früh hier bei uns, weil du direkt auf dem Weg nach München nochmal schnell hier vorbeigekommen bist.
Genau. Bist du eigentlich ein Morgenmensch oder bist du eher ein Morgenmuffel? Ist das für dich gerade eine gute Uhrzeit, um sowas zu machen?
Totaler Early Bird. Wir hätten uns auch um 7 treffen können, überhaupt kein Problem.
Ja, sehr gut.
Dein Lebenslauf ist sehr vielfältig. Ich versuche dir mal kurz zusammenzufassen. Wenn ich was vergesse, dann ergänz mich gerne. Also du hast ursprünglich bis in Hamburg geboren, hast hier Betriebswirtschaftslehre studiert. Es hat dich dann relativ schnell in die Medienbranche verschlagen. Du warst Geschäftsführer schon vom Zeitverlag, vom Handelsblatt, von der Matzak-Gruppe bei NZZ und bist jetzt, wie gesagt, seit 2016 CEO beim Wort Bild Verlag. Das ist eigentlich alles erstmal ziemlich einheitlich und konform. Wären da nicht so ein paar exotische Stationen
gewesen?
Nur
eben sehr erfolgreich.
Nur eben sehr erfolgreich, also von vornherein eigentlich. Denn du bist auch mehrfacher Gründer und Gesellschafter von unterschiedlichen digitalen Unternehmen, unter anderem von Parship, somit das bekannteste, was jedem was sagt, von Radio.de und V-Sound. Aber bevor wir vielleicht erstmal auf deine einzelnen Stationen eingehen, du bist dadurch natürlich immer super viel rumgekommen, aber deine Wahlheimat ist immer Hamburg geblieben. Also ich glaube, zumindest am Wochenende lebst du immer hier. Wie kommt das?
Hamburg ist einfach eine faszinierende Stadt. Ich bin hier groß geworden. Ich habe hier unglaublich viel erlebt, sowohl privat als auch beruflich. Und es muss schon einiges passieren, dass ich hier die Zelte abbreche und woanders hingehe. Und das mit dem Pendeln hat bis dato alles immer wunderbar funktioniert.
Und wie fühlst du dich mit deinem hanseatischen Persönlichkeitsbild im Süden? Kommst du da gut klar oder denkst du auch, was ist hier eigentlich los?
Also wenn ich beim Wort- und Bildverlag beispielsweise durch die Gänge gehe und zu jeder Tages- und Nachtzeit Moin Moin sage, weiß jeder, wer durch die Gänge geht, das ist ganz hilfreich.
Das hat man sehr stark drin, ne? Dieses Moin Moin, das kriegt man irgendwie auch nicht mehr raus.
Ja, aber das ist auch in Ordnung, das ist genauso wie die Bayern halt Servus sagen. Ja. Nein, das von der Sprache oder vom Akzent her passt das schon. Ich fühle mich dort unten auch wirklich wohl. Bayern ist ein hervorragendes Bundesland, bietet unglaublich viel, aber an Hamburg kommt halt keine andere Stadt wirklich ran.
Das liegt das richtig. Eventuell auch ein bisschen an deiner Hockey-Verbundenheit? Du warst früher Nationalspieler, hast mehrere Pokale geholt in Deutschland, aber auch international, dass du deshalb irgendwie hiermit viel verbindest?
Klar verbindet das, weil übers Sport hat man dann letztendlich sehr enge, gute Freundschaften und die binden einen natürlich dann auch jeweils an die entsprechende Stadt. Das war einfach eine sensationell gute Zeit, die ich hier erleben durfte, und habe daraus eben viele Freunde auch gewonnen.
Hat dir das am Ende des Tages jetzt auch was für deine Karriere gebracht? Das ist ja immer so eine beliebte Frage, Mannschaftssport, also es liegt natürlich nahe, aber...
Ich habe die Frage schon mal gehört und auch schon mal beantwortet.
Und eine Antwort parat.
Absolut. Nein, es ist so, gerade Teamsport und gerade Leistungssport, das sind einfach, da lernst du Dinge, die du eins zu eins übernehmen kannst in die Führung eines Unternehmens, beziehungsweise wirklich auch in Unternehmertum. Du brauchst eine gewisse Risikobereitschaft, du brauchst eine gewisse Teamfähigkeit, Menschen zu motivieren, zu mobilisieren, zu überzeugen von bestimmten Ideen. Da gibt es so viele Analogien zwischen Sport und
auch mal durchsetzungsstark zu sein, wenn es drauf ankommt, ne?
Absolut, absolut. Aber gemeinsam auch durch dick und dünn zu gehen, gemeinsam zu feiern, aber auch gemeinsam Niederlagen zu analysieren, das machst du beim Sport ganz genauso wie im Beruf.
Mhm. es hat dich dann nach deinem BWL-Studium relativ schnell in die Medienbranche verschlagen. Wobei du gerade vor ein paar Wochen, glaube ich, erst in einem Interview gesagt hast, du wärst auch gerne Mediziner oder Architekt geworden. Wie ist es dazu gekommen?
Na, Architekt, weil mein Vater Architekt war und ich ein Faible dafür habe. Medien, das war eigentlich Zufall. Mich haben Inhalte interessiert, mich hat nie Papier direkt interessiert. Ich habe auch, um die Vita noch ein Stück zu ergänzen, ich habe in den letzten 20, 30 Jahren alle Mediengattungen betreut, also nicht nur klassisch Print wie jetzt Zeit und Handelsblatt oder auch nicht nur Digitales wie jetzt Parship, Radio.de und so weiter, sondern ich war auch zuständig für TV-Produktion, habe den ersten homosexuellen Sender Deutschlands aufgebaut und voll gegen die Wand gefahren. Ich war für Kabelnetze zuständig und ich war für 16 Radiosender auch verantwortlich. Also von daher ein ganz, ganz breites Spektrum.
Wie kam es dann am Ende des Tages zur Gründung von Parship?
Relativ einfach. Das Konzept ließ ich auf einen DIN-A5-Zettel schreiben und hat meinen damaligen Verleger Dieter von Holzbrink dann auch entsprechend überzeugt. Ich sollte für Holzbrink einen Online-Stellenmarkt aufbauen. Das habe ich gemacht mit einer schwedischen Firma zusammen, habe dann die Perversion des neuen Marktes intravenös bekommen und durfte innerhalb von 6 Monaten 120 Personen einstellen, in 3 Länder expandieren. Und Jobline, so hieß dieses Portal, damals September 2000 an die Börse bringen, also auf den allerletzten Drücker. Und dann habe ich eines Abends überlegt, was mache ich hier eigentlich? Und da merkte ich, ich mache eigentlich nichts anderes, als dass ich Lebensläufe mit Stellenausschreibungen matche. Und bei einer Suche nach einer bestimmten Position geht es letztendlich darum, dass du einen Kandidaten für eine Position findest. Du willst eigentlich gar nicht 20, 30 Kandidaten haben und die Auswahl haben, sondern eine Person. Und da habe ich mir überlegt, dass es eigentlich in der seriösen Beziehung und in der Ehe ganz genauso ist. Du willst einen Volltreffer landen und das gab es zu dem Zeitpunkt noch nicht. Ja, ein seriöses, anonymisiertes, wissenschaftlich fundiertes Matchen von Persönlichkeitsprofilen gab es zu dem Zeitpunkt nicht. Es gab Sex, Dating, Flirten und so weiter, hat auch seine Berechtigung gehabt. Aber etwas wirklich Seriöses gab es nicht und dann wird es 2001 gelauncht.
Was ja auch, glaube ich, im ersten Step so die Besonderheit von dem Ganzen war, weil es halt nicht nur auf reinen Hobbys und Ähnlichem beruht, sondern ich meine, man identifiziert sich natürlich auch viel über seinen Job. Das ist ein großer Teil der Stunden, die man am Tag verlebt. Und das ist natürlich schon mal irgendwie ein Aufhänger. Wenn das irgendwie dann nicht zusammenpasst, dann wahrscheinlich der Rest auch nicht.
Absolut, absolut.
Dann kommen wir doch mal direkt zum Wort Bildverlag. Du hattest eben kurz erklärt, warum Architektur dich interessiert hat. Jetzt bist du beim Wort Bildverlag. Ich meine, Verlag ist klar, das ist dein ganzes Leben. Hier aber ja speziell kombiniert mit der Gesundheitsbranche. Liegt das so ein bisschen an deinem Mediziner-Fable, was auch in dir geschlummert hat?
Ja, das hattest du vorhin ja auch schon angesprochen, Architektur und Medizin. Medizin ist eigentlich erst dazugekommen, nachdem ich zum Wort- und Bildverlag gekommen bin. Denn ich habe dort viel mehr über Gesundheit erfahren, eine viel stärkere Berührung zu diesem Bereich gewinnen können. Und dies filigrane, also ich hätte mir schon vorstellen können, am OP-Tisch zu stehen. Würde ich nochmal auf die Welt kommen, würde ich mir, glaube ich, überlegen, in die Richtung Medizin auch zu gehen. Aber ich kann es nicht zurückdrehen und bin noch nicht traurig darüber.
Das Studium ist oft zu lang, um es nochmal schnell eben nebenbei zu machen.
Genau.
Du hattest eben witzigerweise schon ein Thema angesprochen, dass du etwas voll gegen die Wand gefahren hast. Das passt eigentlich ganz gut zu unserer Rubrik, die wir seit einiger Zeit bei uns mit aufgenommen haben, die sogenannte Fuck-up oder Fail-Story.
Mein größter. Fuck-up.
Genau. Hast du da auch was, was du berichten kannst?
Ja, selbstverständlich. Ich spreche über Niederlagen genauso gerne wie über Erfolge. Klingt vielleicht komisch, aber ich glaube, dass Niederlagen auch eine Basis für Erfolg darstellen. Übrigens auch beim Sport als auch in Unternehmen. Ich habe immer so die Metapher dazu mit einem Skifahrer. Du wirst nie einen guten Skifahrer sehen, der sich nicht mal richtig hingepackt hat. Mhm. Ja? Also du musst an deine Grenzbereiche gehen. Und das glaube ich bei Unternehmertum ganz genauso. Aber um dir ein passendes Beispiel zu geben, ich hätte jetzt viele, aber ein ganz passendes ist halt TimTV, ein homosexuellen Sender, 2016/17 konzipiert, 2018 gelauncht in dem Glauben, dass wir konjunkturell noch irgendwie nach vorne kommen und man werbefinanziertes Fernsehen doch gut platzieren könnte. Aber dann kam die Lehman-Krise und wenn du dann zu 100% werbefinanziert bist, dann ist das natürlich ein Problem. Das hat der Sender 2 Jahre noch überleben können, aber dann wurde er dicht gemacht. Aber es war eine unglaublich tolle Erfahrung, hat irre viel Spaß gemacht und einfach schade, dass das Projekt dann nachher nicht funktioniert hat. Anderes Thema, ich wollte mal mobile.de kaufen, Hamburger Unternehmen, für 3 Verlagsgruppen und ja, da waren wir einfach nicht schnell genug und haben das dann die Auktion gegen eBay verloren. Das war schon bitter, weil wir eigentlich den richtigen Riecher hatten und das Richtige tun wollten für den Markt.
Aber es war in dem Fall ja auch ein Fuck-up oder ein Scheitern, das einen ja eigentlich bestärkt, wenn man eben sagen kann, ich war auf dem richtigen Weg, ich hatte den richtigen Riecher und ja, also insofern kann man da vielleicht daraus lernen, gut, wir haben da nichts falsch gemacht, aber jetzt bei dem gescheiterten Fernsehsender, hast du da irgendein Learning für dich daraus ziehen können oder sagst du, gut, es war einfach die falsche Zeit für unser Projekt?
Ja, ich glaube, es geht nicht darum, irgendwelche Entschuldigungen zu finden.
Ja, aber ein Learning daraus zu ziehen.
Genau. Aber ein Learning daraus zu ziehen dahingehend, dass man eine positive Grundeinstellung braucht. Denn man darf nicht vergessen, wir leben in einer unfassbar tollen Zeit. Ja? Selbst wenn du eine Idee hast und setzt sie nicht um. Ja? Selbst wenn du irgendwas gegen den Baum gefahren hast. Anyway, es kommen jeden Tag ja, 100 neue Ideen wieder und 100 neue Möglichkeiten. Es liegt natürlich auch ein Stück weit daran, dass der technologische Fortschritt exponentiell nach vorne schreitet und wir durch neue Technologien so viele neue Möglichkeiten haben, wenn wir denn wollen, wenn wir denn die Augen offen halten und neugierig sind. Und wenn du das passt mit positivem Denken, dann hast du jeden Tag eine neue Chance.
Das heißt, dass das Scheitern auch so ein bisschen schon mit einkalkuliert werden sollte im besten Fall, dass man dann am Ende des Tages sagt, ja okay, das gehört halt dazu. Es kann passieren, dass es nicht klappt, das ist kein Grund, irgendetwas nicht zu tun.
Also einkalkulieren, sagen wir es mal so, man muss daran denken, dass man scheitern kann, aber es ist keine Grundvoraussetzung für das einzelne Projekt. Ja. Ja, dass man zwischendurch aber mal Rückschritte macht, ist, glaube ich, für jeden Charakter, für jedes Individuum ganz hilfreich, ja, weil man wieder ein bisschen geerdet wird.
Auch ganz gesund, wenn man dann vielleicht die Grundidee, die man sich zu Hause am Reißbrett entworfen hat, dann in der Praxis vielleicht nochmal anpassen kann und merken, okay, der Markt will eigentlich eher dies, das und jenes und wir noch Nuancen nachjustieren können, weil wir eben ja nicht mit all unseren Funktionen vielleicht Erfolg hatten.
Also gerade bei neuen Ideen, ja, und neuen Konzepten ist es in den seltensten Fällen so, dass das Konzept zu 100% umgesetzt wird. Ja, also gerade wenn du es dann live schaltest, lernst du so viel und musst es wieder anpassen. Das gehört einfach dazu.
Agilität, das Zauberwort unserer Generation.
Ja, aber du musst ja eben auch sagen, wie viele Menschen gibt es, die eine gute Idee haben, aber gar nicht in die Umsetzung kommen?
Ja.
Ich sage immer, es sind so circa 70-80% liegt in der Umsetzung und nicht in der Idee. Ja, die Idee kann noch so toll sein, wenn du keine tollen Menschen dahinter hast, die es umsetzen, dann bringt dir die Idee auch nichts.
Und da ist, glaube ich, auch das Learning daraus, dass man ja nicht alles selbst machen muss, sondern man kann ja eine tolle Idee haben und sich dann mit Leuten umgeben, die einem dann bei den Dingen helfen, die man selber vielleicht nicht umsetzen kann, wie zum Beispiel einen Businessplan zu erstellen oder eine Buchhaltung zu machen oder
sowas. Absolut, absolut. Du brauchst die richtigen Qualifikationen an der richtigen Stelle. Ist übrigens beim Sport auch so, du kannst nicht mit 11 Torhütern oder 11 Stürmern gewinnen. Du brauchst die richtige Mixtur und das brauchst du auch bei einem Team in einem Unternehmen.
Mal gucken, wie viele spannende, passende Sportanalogien wir noch finden werden.
Mit Sicherheit noch ein paar.
Man sagt ja auch nur ganz kurz noch zu dem Thema, das ist auch wie so ein Mythos, so ein Urbaner, dass 9 von 10 Gründungsideen scheitern. Das, was sehr viel klingt, aber wenn man davon ausgeht, gut, wenn eine Idee scheitert, kannst du die nächste machen und irgendwann hast du halt diese eine Zehnte, die funktioniert hat, ist ja vielleicht gar nicht so demotivierend.
Also ich glaube, die Ratio ist sogar noch extremer. Aber für sich selber sollte man zusehen, dass man da halt eine bessere Quote hat.
Ja.
Wobei ich gerade vor 2 Wochen auf einer Konferenz, die 12-Hours-Konferenz hier in Hamburg, einen Talk mit mehreren Gründern gehört habe. Und die haben auch gesagt, das Problem ist eigentlich am Anfang, gerade wenn man nicht alleine gründet, sondern vielleicht zu zweit, man hat in der Regel jemand als Gründungspartner, der eine ähnliche Mentalität mitbringt wie man selbst. Und das ist bei vielen der Fehler, dass sie einfach jemanden kennengelernt haben und mit dem gesagt hat, mit dem können sie sich das vorstellen, weil der irgendwie ähnlich tickt. Aber das Geheimnis eigentlich auch ist, dass man jemanden sucht, der genau das abdeckt, was man selbst als Schwächen hat. Und so jemanden erstmal zu finden.
Erstmal kontraintuitiv.
Genau, und dann zu sagen, okay, mit dem gründe ich dann auch noch, ist halt die große Herausforderung, woran vielleicht dann auch am Ende des Tages die vielen Ideen scheitern, einfach an der Umsetzung.
Ja, es gibt halt ganz andere Herausforderungen, ob du ein Unternehmen mit 10 Personen hast oder mit 100 Mitarbeitern. Und die beiden, die an der Spitze stehen von 10 Leuten, sind nicht unbedingt die besten Leader und Manager für ein Team mit 100 Menschen.
Ja.
Ja, und das ist auch eine Riesenschwierigkeit, dann auf einmal Personen, die, ich will mal sagen, bei der Geburtsstunde dabei waren, denen dann irgendwann zu erklären, pass auf, ihr müsst in die zweite oder dritte Linie. Mhm. Aber das geht nicht, weil das Business natürlich komplexer wird. Mhm. Und du, je größer es wird, dann auch Spezialisten für die einzelnen Bereiche brauchst.
Ja, das sind Unterschiede zwischen Gründen mit einer tollen Idee und dem Führen eines wachsenden, gesunden Unternehmens.
Absolut.
Ich kann mir vorstellen, dass das sehr, sehr viele unangenehme Gespräche mit sich bringt, sehr viele unangenehme Entscheidungen, die man dann irgendwann treffen muss.
Jetzt geht's mal konkret um den Wort- und Bildverlag. Jeder von euch kennt natürlich die Apothekenumschau. Ich weiß gar nicht.
Ich glaube, die zweithöchste Auflage in Deutschland nach dem ADAC.
Genau, das auf jeden Fall. Aber Bekanntheit in Deutschland, habt ihr das mal gemessen?
Ja, selbstverständlich. Also was die Auflage anbelangt, ist die ADAC Motorwelt noch vor uns. Die werden jetzt aber ihr Vertriebsmodell verändern und dann werden wir auch von der Auflage her das größte Magazin Deutschlands sein. Dies sind wir schon in Bezug auf die Reichweite. Über unsere Titel haben wir eine Reichweite von 23 Millionen Menschen pro Monat, die circa eine Lesedauer zwischen 70 und 80 Minuten aufweisen.
Erstaunlich.
Unglaublich lang für die Publikation. Aber es sind auch über 100 Seiten, das darf man auch nicht vergessen. Und wir haben einen sehr limitierten Anzeigenanteil. Also du hast schon sehr, sehr viel Lesestoff dort, den es dort alle zwei Wochen gibt. Dann haben wir im Internet nochmal 8 Millionen Unique User pro Monat. Aber nur eine geringe Schnittfläche, sodass man sagen kann, dass wir ca. 30 Millionen Menschen pro Monat erreichen. Und das ist schon sehr, sehr viel. Mhm. Für Print sowieso sehr, sehr viel.
Wobei das nur eins eurer Medien ist. Ihr habt noch den Diabetes-Ratgeber für Kinder, den Medizini, Seniorenratgeber, Baby und Familie. Das ist natürlich alles etwas spezifischer. Aber man kann ja grundsätzlich sagen, die große Klammer, die oben drüber steht, ist das Thema Gesundheit. Aber genau das ist ja eigentlich eine große Herausforderung, weil ihr wollt Gesundheitsinformationen vermitteln. Das heißt, es muss wissenschaftlich sein, es muss sachlich sein, es muss korrekt sein. Das sind wahrscheinlich alles eher schwierigere Themen, die man jetzt nicht in zwei Sätzen abhandeln kann. Und trotzdem wollt ihr den Leser auch nicht verunsichern, ihr wollt ihn richtig abholen. Es soll aber in irgendeiner Form ja auch noch unterhaltsam sein. Also jetzt einen staubtrockenen Text liest ja auch niemand. Wie macht ihr das? Was ist euer Erfolgskonzept?
Also werde ich gleich beantworten, aber zu dem ersten Teil noch. Ja, wir haben viele weitere Titel wie die Ratgeber. Das wird immer so despektierlich fast so als Anhang gesehen. Das sind aber alles Titel, die über 1 Million Auflage haben und teilweise bei 3 bis 4 Millionen Reichweite pro Monat liegen. Also Titel, die größer sind jetzt als Sternspiegel oder ähnliche Titel. Das ist das eine, da nur ergänzend. Und zu deiner Frage. Es ist so, wir haben Europas größte Gesundheitsredaktion mit über 100 Personen nur in der Redaktion, die ausschließlich sich um das Thema Gesundheit kümmern. Die Stärke dieses Verlages liegt darin, dass man komplexe gesundheitsrelevante Informationen leicht verständlich für jedermann darstellt. Und dieses für jedermann musst du natürlich erzählen, wenn du 23 Millionen Reichweite hast, weil dann erreichst du jeden in Deutschland, also von Oberschicht, Unterschicht, ganz unterschiedliches intellektuelles Niveau und so weiter. Und es muss für jeden gleichermaßen verständlich sein. Und das gelingt dieser Redaktion wirklich exzellent. Und das stellt auch die Basis dar für die Qualität unserer Hefte. Das ist der eine Punkt. Der zweite, ich habe noch nie eine Publikation in Deutschland gesehen, die eine solche Qualitätsprüfung und Qualitätshürde hat wie die Apothekenumschau. Es liegt natürlich auch daran, dass wir gesundheitsrelevanten Content herstellen, bei dem die Fehlertoleranz gleich null
ist. Sehr heikle Themen dann, absolut. Wenn man da einen Fehler macht, dann...
Absolut, ja, es ist was anderes, als wenn man über Gebrauchtwagen schreibt oder ähnliches. Ja. Es darf dort einfach kein Fehler auftauchen. Das ist das eine. Und das zweite, wir haben momentan das Phänomen einer, ich will mal sagen, Inflation von Gesundheitscontent, unseriösem Gesundheitscontent, sowohl im Print als auch digital. Und bei uns ist es so, dass wir x Prüfungen durchlaufen, bis Artikel wirklich rausgehen. Es gibt bei uns beispielsweise seit 63 Jahren gibt es nicht eine einzige Zeile Text, in der ein Pharmaunternehmen oder ein Präparat genannt wird. Wir schreiben über Wirkstoffe, ja, aber es gibt keine Markennamen oder Ähnliches in unseren Texten.
Müsst ihr diese Prozesse aber anpassen und beschleunigen, wenn zusehends mehr online stattfinden soll vielleicht auch, dass man sich nicht ganz viel Zeit lassen kann, wie wenn man ein Printprodukt macht?
Naja, es ist ein himmelweiter Unterschied, ob du digitalen Content minuten- oder tagesaktuell produzieren musst, aufgrund irgendwelcher politischen oder wirtschaftlichen Ereignisse. Beim Handelsblatt war es beispielsweise so, ich meine, wenn das Handelsblatt über einen Dieselgate-Skandal schreibt, er hervorragend recherchiert hat und einen Top-Artikel erstellt hat, dann ist die Halbwertszeit vielleicht ein Tag. Mhm. Ja, dann gibt es schon wieder einen neuen Artikel zu dem Thema. Mhm. Bei uns ist es so, wir haben diesen Zeitdruck nicht in dieser Form, weil die Halbwertszeit von gesundheitsrelevanten Content einfach was ganz anderes ist.
Das stimmt,
ist.
Ja,
ein Meniskusriss, wenn wir da einen tollen Artikel mit tollen Bildern und Videos und so weiter erstellen, dann kannst du ihn in ein paar Jahren auch noch verwenden.
Dadurch, dass ihr jetzt auch viel online veröffentlicht, wie ist euer Prozess, dass ihr gerade solche Berichte, die zwar immer noch eine inhaltliche Richtigkeit haben, wo es aber vielleicht Updates zu gibt, weil sich die Medizin einfach weiterentwickelt hat. Wie ist da euer Prozess, dass ihr solche Artikel dann irgendwie erneuert? Also stellt ihr die dann mit einem neuen Datum online oder macht ihr irgendwie einen Zusatz unten drunter, so ein bisschen wie die DPA arbeitet mit Ergänzungen vom...
Also im Print ist es so, dass alle Artikel komplett neu geschrieben werden. Nun hat man da einen etwas anderen Turnus und man hat eine etwas andere Aufgabe zu erfüllen als im Digitalen. Im Print ist es so, dass wir eigentlich das Agenda-Setting machen und sagen, welche Inhalte werden welche Relevanz an welchem Tag, in welchem Monat und so weiter haben. Da haben wir einen relativ klaren Redaktionsplan und es ist ja auch eher eine Form von Infotainment. Ja, man holt sich die Apothekenumschau nicht, weil ein besonderes Titelthema jetzt vorne drauf ist, sondern weil man beim Lesen der Apothekenumschau auf Themen stößt, nach denen man nicht gesucht hat. Mhm. Das macht übrigens auch die Qualität einer Publikation, einer jeden Publikation aus. Müsst ihr selber mal ausprobieren, einfach mal durchblättern und schauen, wie viele Artikel ihr lest, eintaucht, nach denen ihr nicht gesucht habt.
Das ist übrigens auch noch ein super starkes Argument für Print im Allgemeinen, dass man eben im Online-Konsum, ich weiß nicht, auch beim Medienkonsum, bei Netflix oder so, ja sehr, sehr genau aussucht, was man konsumiert. Und das im Print eben anders ist, man kann auf Dinge stoßen. Und absolut, das ist wirklich eine Qualität, die man nicht unterschätzen sollte.
Absolut. Versus Digitales. Im Digitalen ist es halt so, dass wir relativ klar analysieren können, wer sucht wann nach was. Mhm. Bei uns ist der Traffic, den wir haben, der wird zum Großteil 80-90% über Google generiert, weil man bei Google eingibt Schuppenflechte, Heiserkeit oder ähnliches.
Was man gerade hat vielleicht.
Was man gerade hat. Also eine wirklich aktive Suche, monothematisch. Und dann stößt man auf uns, weil wir dort entsprechend Inhalte haben. Mhm. Und das ist auch die Basis für diese 8 Millionen Unique User letztendlich.
Wie machen das die Apotheken vor Ort? Weil nicht in dem Moment, in dem ein Kunde mit einem gewissen Thema kommt, behandelt das ja die aktuelle Apothekenumschau, die da vorne am Counter liegt, genau in dem Moment. Es kann aber ja sein, dass der Apotheker weiß, ach, das war letzten Monat oder vor 2 Monaten, ich gebe Ihnen die nochmal mit. Haben die so eine Art kleines Archiv mit Handbeständen, so zumindest von den letzten Auflagen?
Ach, das ist eine schöne Idee, das werde ich mal aufgreifen.
Wirklich schöne Idee.
nein, man kann Exemplare bei uns schon nachbestellen oder es passiert auch, dass Apotheker sich an uns wenden und sagen, da ist eine Kundin, die möchte die Ausgabe von vor 2 Monaten haben, dann kümmern wir uns selbstverständlich darum, aber das ist nicht der Regelfall. Mhm. Es ist eher so, dass die Kunden letztendlich die Apothekenumschau lesen oder unsere Ratgeber und dann in die Apotheke gehen und sagen, ich habe da übrigens dies oder jenes gelesen, können Sie mir dazu nochmal was sagen oder ich habe die und die Anzeige gesehen und das Produkt hätte ich gerne oder in diese Richtung geht das eher und dann schließt sich dieser Kreislauf auch.
Schreiben die gleichen Redakteure und Journalisten die Online-Inhalte wie die Print-Inhalte?
Ja, tolles Thema. Teilweise.
Okay.
Aber es ist nicht jedermanns Sache, sowohl für Print als auch für Online zu schreiben.
Weil es verschiedene Schreibarten sind, oder?
Ja, das ist, sagen wir es mal so, das ist ja ein Thema für alle Publikationen, für alle Medien.
Ja, ja.
Und ich glaube nicht, dass es da die Blaupause gibt, die man jetzt auf den Tisch legt und sagt, genau so müssen wir das machen, sondern es hat mit den einzelnen Menschen zu tun, mit den einzelnen Qualifikationen, die diese Menschen haben, mit den Erfahrungswerten. Und da gibt es welche, die sind einfach prädestiniert für Print und identifizieren sich auch nicht mit dem Digitalen. Und das muss man dann auch akzeptieren. Umgedreht gibt es viele Redakteure, das hat übrigens überhaupt nichts mit dem Alter zu tun, ja, die eine hohe Affinität zum Digitalen aufgebaut haben, neugierig sind und dort auch experimentieren wollen.
Wie schreibe ich eine Headline so, dass sie möglichst gut gefunden werden kann?
Auch ja, vielleicht? Welche Neugierde habe ich in Bezug auf Feedback der Leser, der User, ja? Da gibt es im Digitalen so unglaublich viele Möglichkeiten. Das bringt aber alles nur etwas, wenn du diese Neugier selber hast, mhm, ja, und diese Dinge anwenden willst. Und so versuchen wir das Team dementsprechend auch ein bisschen auszurichten.
Das ist ja auch eine spannende neue Entwicklung im Zuge der Digitalisierung von Medien, dass Leser noch viel direkter in Echtzeit Feedback geben können, weil also früher war es ja so oder immer noch, dass viele Online-Magazine Kommentarspalten haben, aber spätestens durch Social Media man ja in Echtzeit mit seinem eigenen Account einfach was schreiben kann und dann muss das Magazin selber nicht mal einen Account haben, sondern es kann einfach darüber gesprochen und verlinkt werden, sodass da eine ganz andere Feedback-Kultur entsteht.
Wobei das jetzt der direkte Kanal ist, ja, ich sehe, was du schreibst und kann dann entsprechend darauf reagieren. Mhm. Was ich interessant finde für die Zukunft, das geht dann auch so ganz langsam in Richtung.
Und ganz kurz, jetzt kommt unser Bumper für die Rubrik.
In 5 years. Es ist so, dass du im Digitalen letztendlich auch rausfiltern kannst, was bewegt die Menschen in welcher Region. Also beispielsweise, du hast in Hamburg an einem Gymnasium oder an einer mehreren Schulen, hast du Läuse, mhm, ja. Dann kannst du aus dem Netz rausfiltern, ja, dass in dieser Region vermehrt die Anfragen über Läuse letztendlich im Netz ist. Ja. Dann können wir auf die Apotheker zugehen, dann können wir entsprechende Inhalte zur Verfügung stellen und so weiter. Ja, das ist dann eben nicht das Bilaterale, sondern wir können aus den sozialen Medien herausfiltern, welche Themen welche Relevanz haben und können dann entsprechend reagieren und Angebote erstellen.
Wie spielt ihr das diesen Apotheken dann in dem Moment zu?
Naja, im Prinzip können wir Sondernewsletter rausbringen, wo wir das Ganze thematisieren. Das zweite ist, wir können, wenn das Thema Läuse aufkommt oder nehmen wir mal Grippewelle, ja, bevor die Grippewelle über viele Medien letztendlich transportiert wird, könnte man im Netz schon 2-3 Tage vorher erkennen, da kommt die Welle auf uns zu. Und dann können wir unsere Themen oder unsere Inhalte zum Thema Grippe dementsprechend ausrichten und sind dadurch dann eben auch aktueller im Digitalen.
Ist es spannend für euch, auch eure Inhalte abonnierbar zu machen? Also ich weiß, heutzutage machen Zeitschriften mehr und mehr WhatsApp-Newsletter oder ähnliches, die man halt themenspezifisch abonnieren kann. Ist das sowas, womit ihr auch
also drauf umdenkt? Also wir haben WhatsApp für die Apothekenumschau, mhm, auch für den Diabetesratgeber. Wir haben auch entsprechende Newsletter. Aber wir werden gerade im monothematischen Bereich sicherlich noch ganz neue Formate aufsetzen.
Ihr habt dadurch natürlich... Ich habe deinen Bumper nicht vergessen.
Nee, ich war in der Zukunft. Ich will mal drin.
Ihr habt dadurch natürlich grundsätzlich ein ungemeines Know-how und auch eine riesige Bandbreite von schon redaktionell verfassten Artikeln zu allen Gesundheitsthemen. Auch wenn die Apotheken euer Partner sind, euer Hauptpartner, kommt es auch vor, dass Redaktion oder gegebenenfalls sogar Unternehmen an euch herantreten und sagen, jetzt ist die Grippewelle oder jetzt ist Thema XYZ, meine Redaktion ist aber zu klein oder ich habe gerade keine Kapazitäten, um einen großen wissenschaftlichen Artikel über das und das Gesundheitsthema zu schreiben. Treten die an euch heran und kaufen Content ein?
Das gibt es auch, aber noch im sehr, sehr kleinen Stil. Aber nennt sich letztendlich Content Syndication. Wieso sollen wir nicht Inhalte und Qualitätsinhalte, die wir haben, anderen Menschen noch zugänglich machen? Für uns ist letztendlich wichtig, dass die Apotheke vor Ort, die stationäre Apotheke, davon profitiert. Die stationäre Apotheke hat eine unglaubliche Bedeutung in unserem Gesundheitssystem. Wir haben ca. 20.000 Apotheken in Deutschland. Da liegen wir übrigens in der Dichte etwa in der Mitte.
Ja, weißt
es gibt,
du,
gibt Länder, also Spanien beispielsweise, hat doppelt so viele Apotheken pro 100.000 Einwohner wie Deutschland. Ja. Und dieses System wollen wir gerne erhalten und dementsprechend richten wir unsere Kooperation, Partnerschaften als auch die Inhalteproduktion daran aus, dass es der Apotheke vor Ort hilft.
Weißt du, ob es weniger wird mit Apotheken, ob die Stückzahl geringer wird? Weil es ist mein Eindruck, dass hier und da welche schließen.
Aber das kann man absolut, nee, das ist so. Man hat momentan so circa pro Jahr 300 Apothekenschließungen, dann gibt es ein paar Übernahmen und so weiter, aber in total sind es so 200, 250 Apotheken, mhm, die wir pro Jahr weniger haben. Und dementsprechend gilt es, die Bedeutung der stationären Apotheke hervorzuheben, mhm, und jedem ins Bewusstsein zu rufen, wie wichtig die Apotheke auch für uns ist. Für euch ist klar, ihr kriegt irgendwie ein Rezept vom Arzt, geht in die Apotheke und ihr nehmt es für selbstverständlich an, dass ihr dort kompetent beraten werdet, dass ihr einen Notdienst habt und all diese Dinge. Das ist für uns unglaublich wichtig und wir müssen aufpassen, auch gerade im ländlichen Bereich, dass die Apotheken erhalten werden.
Das ist ja leider das grundsätzliche Problem, auch in anderen Bereichen. Die Leute gehen irgendwo hin, lassen sich beraten, nehmen die Beratung für selbstverständlich und dann, wenn es aber mal schnell gehen soll, bestellen sie das online. Das ist ja auch ein Problem im Apothekenbereich. Es gibt einfach viel mehr Versandapotheken als früher, die gerade auch, wenn es vielleicht Medikamente sind, die man immer wieder bestellt, weil man kein Rezept dafür braucht, mal schnell online bestellt, weil es einfach bequemlich ist. Aber auch dafür habt ihr eine Lösung parat, wie ihr die Apotheken vor Ort stärken wollt, weil ihr eine digitale Plattform gerade schafft, um auch für die Apotheken vor Ort so einen Online-Versandhandel zu ermöglichen.
Exakt, genau. Basierend aber auf der stationären Apotheke. Erstmal muss man dazu sagen, dass kein Versandhandel so schnell und so dicht am Kunden ist wie die stationäre Apotheke. Die 20.000 Apotheken verteilen sich gleichmäßig über Deutschland und haben über ihre Botendienste Möglichkeiten, viel schneller als Amazon und Co. Letztendlich Medikamente zu liefern. Nur es ist wichtig, dass sie es konzertiert tun, dass sie eine gemeinsame Plattform haben. Dafür machen wir uns stark. Eigentlich haben wir überhaupt keine Aktien im Transaktionsbusiness. Für uns ist aber wichtig, dass die Apotheker eine Standardlösung haben, die sie gemeinschaftlich anbieten können, weil ihr habt auch kein Interesse daran, 20 verschiedene Apotheken-Apps auf dem Handy zu haben, sondern ihr möchtet eins haben, eine App haben. Und so haben wir uns mit mehreren Unternehmen zusammengetan und sind dort auch offen für weitere Unternehmen, um quasi ein Booking.com für Apotheken aufzubauen, sodass du über eine App alle Apotheken erreichen kannst. Und da geht es ja nicht nur darum, dass du etwas bestellst als Chroniker, ich möchte das und das dann und dann haben, sondern es geht auch darum, dass du vielleicht in eine andere Stadt reist und sagst, da hätte ich es gerne ins Hotel geliefert oder können Sie mir sagen, ob alles vorrätig ist, ich würde es gerne um 17 Uhr abholen oder ähnliches.
Was dann ja auch wieder eine Content-Plattform sein kann für medizinische Ratgeberthemen oder so, dass man quasi dort auch eure Inhalte ausspielen könnte, wäre das eine Idee?
Sehr gut erkannt. Das ist dann wieder unsere Domäne, letztendlich gesundheitsrelevante Informationen zu paaren, dann mit der Transaktion. Da haben wir die entsprechenden Inhalte und das werden wir auch entsprechend anbieten.
Aber gibt es das denn schon oder ist das alles noch Zukunftsmusik?
Das ist ein Stück weit Zukunftsmusik, weil es bei diesem Thema auch nicht darum geht, der Erste am Markt zu sein, sondern derjenige, der es ausgreift, mit den richtigen strategischen Partnern zum richtigen Zeitpunkt in den Markt transportiert. Jetzt kann man sich auch nicht zu viel Zeit lassen, weil aus meiner Sicht der Gamechanger das E-Rezept sein wird. Wenn dieses digitale Rezept kommt, also du das Rezept nicht mehr physisch in Papierform hast, sondern du kriegst es auf dein Handy gespielt, dann brauchen die Apotheker auch eine entsprechende Plattform, um dort entsprechende Leistungen anbieten zu können.
Nochmal zur Apothekenumschau.de zurückzukommen. Ihr habt dafür ja auch gerade einen Award gewonnen, den Digital Publishing Award oder European Digital Publishing Platform of the Year Award.
Genau.
Um es genau zu sagen, langer Name.
Ja, vielen Dank.
Das liegt bestimmt auch daran, mal von den Inhalten und dem Redaktionellen ganz abgesehen. Egal, was man eingibt, wenn die Apothekenumschau dazu einen Treffer hat, taucht ihr bei Google auch ganz oben auf. Ihr habt jetzt einfach schon eine enorme Reichweite. Aber wie schafft ihr das am Ende des Tages auch gegen die vielen anderen Plattformen, die das halt nicht dementsprechend qualitativ hochwertig aufbereiten, also Stichwort, ich will jetzt gar nicht unbedingt sagen Fake News, weil das würde ja auch heißen, es ist alles
falsch, aber
diese
Clickbait-Titel halt, ne?
Halbwahrheiten, was gerade bei Gesundheitsthemen die Leute ja extremst verängstigt. Wie positioniert ihr euch da, wie versucht ihr dagegen anzukämpfen?
Letztendlich unserem Qualitätsanspruch treu zu bleiben. Ich meine, ihr kennt das selbst, ihr gebt irgendein Symptom bei Google ein, habt dann verschiedene Suchergebnisse. Da spielt es für uns übrigens auch gar keine große Rolle, ob wir jetzt an Nummer 1 oder Nummer 5 stehen. Es ist meistens so, dass die User verschiedene Seiten anklicken. Und das Entscheidende ist doch, dass sie bei uns letztendlich Informationen bekommen, bei denen sie sagen, die sind glaubwürdig, die sind gut geschrieben, die sind gut nachvollziehbar. Und wenn du dieses in Anführungszeichen Erfolgserlebnis einmal hast, dann ist es ganz natürlich, dass der User bei dem nächsten Mal letztendlich direkt nach Apothekenumschau sucht und dann auf unsere Seite geht. Und das ist, glaube ich, auch der Erfolgsgarant dafür, dass wir so viel User auch haben. Aber das gilt letztendlich für jede Branche. Ja, wenn du ein Restaurant eröffnest und einen schlechten Koch hast, kommst nicht wieder, schmeckt das Essen super und es ist ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, gehst du wieder hin. Und so ist es im Netz ganz genauso.
Es geht darum, am Ende des Tages die Arbeit zu machen, die qualitativ hochwertig ist, und dann kommen die Leute auch wieder.
Genau.
Seit vielen Jahren, um noch auf einen dritten Kanal zu kommen, also wir haben jetzt schon Print viel gehabt, wir haben online gehabt, ihr macht aber auch große Veranstaltungen, um euch in der Branche zu positionieren, und macht seit vielen, vielen Jahren das International Health Forum.
Genau.
Kannst du dazu ein bisschen was sagen? Weil das ist ja keine öffentliche Veranstaltung, wo man als Wissenschaftsjournalist hingehen kann, wo man als Arzt hingehen kann, sondern ihr ladet die Leute zu diesem Forum ein, wenn ich das richtig verstanden habe.
Exakt, genau. Das ist ein sehr kleiner, geschlossener Kreis. Wie gesagt, wie der Name schon sagt, International Health Forum. Wir haben Speaker aus der ganzen Welt, meistens jemand aus Nordamerika, einen aus Asien. UK ist meistens auch vertreten. Das sind anderthalb Tage, die wir mit ca. 200 Gästen verbringen. Und ganz spezielle Themen haben in diesem Jahr, also das nächste International Health Forum findet im November statt, ist das Thema künstliche Intelligenz. Und wir versuchen diese Art von Konferenz auch entsprechend auszubauen, weil sie so viel Akzeptanz hat. Wir wollen aber auch Veranstaltungen für Endkunden aufsetzen und haben auch schon angefangen, Veranstaltungen für Apotheker und PTA in Deutschland umzusetzen.
Also auch Events in Apotheken zum Beispiel, wäre das denkbar?
Das haben wir schon. Wir haben in diesem Jahr, glaube ich, schon 3 Apo-Walks gemacht. Da haben wir Influencer eingeladen in eine Apotheke. Und da hat der jeweilige Apotheker ganz rührend erklärt, wie er eine Salbe herstellt und wie er dies und jenes macht. Unglaublich authentisch und sympathisch dann sein Berufsbild quasi vorgestellt. Und die Influencer haben dann darüber geschrieben. Ganz tolles Projekt aus unserer Social-Media-Abteilung. Das sind einfach Dinge, wo wir auch Erfahrungen sammeln wollen, um es dann auch entsprechend weiterzuentwickeln.
Und auch die Zusammenarbeit mit Influencern ist ja auch nicht selbstverständlich für ein Apothekenmagazin wahrscheinlich. Ist das auch also etwas, wo ihr sagt, da muss es ein bisschen hingehen, dass man sagt, man passt sich den neuen Medien noch ein bisschen mehr an und vielleicht auch anderen Zielgruppen, um die besser und direkter zu erreichen?
Weißt du, es geht gar nicht darum, dass du sagst, ihr müsst unbedingt die erste Straße links fahren und dann die zweite rechts, sondern das Entscheidende ist zu erkennen, dass es weitere Wege gibt und diese zu erkunden. Wir gehen selten ran und sagen, oh Mensch, Influencer, da müssen wir unbedingt rein oder Instagram oder WhatsApp oder ähnliches. Das müssen wir jetzt in den nächsten 2 Jahren ausbauen. Es ist vielmehr so, dass wir Mitarbeiter, die Interesse an diesen Themen haben, auf solche Projekte setzen. Wir lassen sie Erfahrungen sammeln mit allen Ups und Downs. Dann reflektieren wir das Ganze und entscheiden, machen wir dort weiter oder machen wir nicht weiter. Du musst als Medienhaus heutzutage über alle Mediengattungen Erfahrungen sammeln und schauen, was bei den Endverbrauchern, bei den Kunden, bei den Lesern wie ankommt. Und es geht ja darum, dass wir Inhalte transportieren. Es geht nicht darum, dass wir Papier bedrucken. Es geht darum, dass die Inhalte zum richtigen Zeitpunkt in der richtigen Dosierung dem Endverbraucher vorliegen.
Und das kann man ein Stück weit übers Ausprobieren vor allem erforschen.
Absolut. Also zum einen ist es so, dass es extrem viel Spaß macht.
Ja.
Und zum anderen ist es so, wenn man diese Offenheit, diese Bereitschaft hat und auch positiv an das Thema rangeht, deswegen wieder, it's all about people, du brauchst die richtigen Leute für solche Themen, dann ist es auch meistens so, dass die Mitarbeiter auf einmal kommen und sagen, ich habe dies und jenes gemacht, da ist mir die und die Idee gekommen. Und dann experimentieren wir halt weiter.
Aber wo geht das Ganze hin, frage ich mich. Denn wir sind ja in einer sehr schnelllebigen Zeit, wo sich Medien schnell wandeln. Und wo siehst du denn die Verlagswelt in 5 Jahren ungefähr, um zu unserer Rubrik zurückzukommen?
Also so wie vorhin gesagt, ich glaube, dass es einen Gamechanger im Gesundheitsbereich geben wird, der letztendlich durch die Regierung auch entsprechend vorgegeben und reguliert wird. Das ist das E-Rezept, gepaart auch mit der Gesundheitsakte. Da wird vieles im Bereich Digitalisierung neu aufkommen. Es bleibt aber trotzdem das Interesse an gesundheitsrelevanten Informationen. Wir merken jetzt schon, dass es mehr um das Thema Prävention geht. Mhm. Ja, wir haben eine älter werdende Gesellschaft. Das wird sich in der Angebotsform von gesundheitsrelevanten Inhalten auch widerspiegeln. Und wir richten unser Unternehmen einmal dahingehend aus, dass wir mehr für die Prävention tun und dort mehr informieren und dass wir eben versuchen, technologische Möglichkeiten so zu nutzen, dass wir die Inhalte noch passgenauer, will ich mal sagen, an den Leser bringen.
Es hängt ja auch so ein bisschen davon ab, wie sich die Medizin selber weiterentwickelt, denn die macht ja auch Riesenfortschritte oder geht in spannende Richtungen, was die Forschung angeht, irgendwie Nanotechnologien und DNA-Scheren und sowas alles, was nicht alles gibt, die dann auch Einfluss auf das Medizinwesen haben werden und damit auch auf die Themen, die ihr spielen könnt und die Leute, die ihr erreicht wahrscheinlich.
Absolut, aber du sprichst es selber an, diese Vielfalt von neuen Möglichkeiten schreit förmlich nach Halt und Orientierung. Mhm. Und wir können eben der Leuchtturm sein, der dem Endverbraucher dann letztendlich Orientierung gibt, eine Übersicht gibt, eine Meinung auch, fundierte Meinung gibt, um diese ganzen Dinge, die da auf uns reinkommen, ja, die ja keiner wirklich einordnen kann momentan, dass man die besser einsortieren kann.
Und das liegt ja auch in der Natur des Themas an sich. Zum einen kann man in dem Moment, in dem man irgendwie merkt, man hat eventuell was, kriegt vielleicht den Arzttermin nicht sofort oder man geht zum Arzt, schafft es aber dann in dem Moment nicht, all seine Fragen zu stellen, sondern dann sitzt man natürlich zu Hause, fängt an zu googeln, wo es immer heißt, googeln soll man nicht, aber wenn man dann auf fundierte Quellen kommt, hilft einem das natürlich.
Absolut, das ist ja ein weiter Weg zwischen einem Symptom und der Frage, was ist das eigentlich, mhm. was habe ich hier eigentlich gerade? Und dem Weg zum Arzt, ja, das darf man auch nicht vergessen. Auf dem Weg dorthin willst du dich halt informieren und natürlich willst du dort seriöse Inhalte haben, damit du ein bisschen mehr Gewissheit bekommst und vielleicht auch einfach besser vorbereitet bist für das Gespräch beim Arzt als auch in der Apotheke. Ja, denn nicht jeder, der irgendwelche Symptome hat, läuft ja gleich zum Arzt, sondern es gibt ja viele, die auch in die Apotheke vor Ort gehen und sich dort beraten lassen und dann teilweise gar nicht mehr zum Arzt gehen müssen. Aber das ist das Thema bei konkreten Krankheiten und Symptomen. Wir spüren eben, dass es viele Menschen gibt, die topfit durchs Leben gehen und sagen, was kann ich dafür tun, dass es genau so bleibt? Ja, und auch für die haben wir dann die entsprechenden Inhalte.
Und sogar Rezepte.
Exakt, genau.
Wie sieht es denn in den Formaten aus? Also jetzt haben wir ganz viel über Inhalte gesprochen, aber glaubst du, in den nächsten Jahren wird sowas wie Video oder auch Podcast wichtig werden in eurer Branche? Oder meinst du, bleibt beim geschriebenen Wort, das da eigentlich erstmal vorherrscht?
Nein,
wird?
Wir machen schon relativ viel, sowohl im Audio- als auch im Videobereich. Video ist prädestiniert, um bestimmte Informationen auch zu transportieren. Und so wie ich es vorhin gesagt habe, es war immer das Ansinnen unseres Verlegers, komplexe gesundheitsrelevante Informationen leicht verständlich darzustellen. Und dafür ist Video natürlich auch prädestiniert. Mhm. Ja, aber eben in Ergänzung zu Print und zu Audio.
Mhm. Super. Vielen Dank für diesen intensiven Einblick in eure Welt.
Ich habe zu danken, war ein netter Austausch, danke.
Und ich werde auf jeden Fall mir die nächste Apothekenumschau holen, mal reinblättern und mal gucken, was für Themen die geschrieben sind. Ich bin sehr gespannt darauf.
Die gibt es hier sogar um die Ecke, nachdem wir jetzt endlich wieder eine Apotheke im Püsseldorf Center haben,
da gibt es sie. Denn da merkt man wirklich, wie wichtig Apotheken sind, weil unsere war im Umbau oder so, war jetzt total lange nicht da. Und schon häufiger war ich da mit einem Kollegen unterwegs, ja, wo gehen wir denn jetzt hin? Ja, hier ist keine Apotheke und dann müssen wir sonst wohin gehen. Also man geht schon noch hin und es ist blöd, wenn sie mal weg sind.
Du, man lässt sich beraten und wie gesagt, wenn du die Apothekenumschau geben lässt, blätter sie mal durch und melde dich mal und sag mir, wie viele Artikel du gelesen hast, nach denen du nicht gesucht hast.
Das mache ich sehr gerne.
Perfekt, vielen Dank. Klasse,
danke. Danke.
Vielen Dank. Ja, das war unser kleiner Talk mit Andreas Arnzen, dem CEO vom Wort und Bild Verlag. Und einmal mehr muss ich sagen, habe ich einiges gelernt darüber, wie eine Branche funktioniert, wie Kommunikationsarbeit und Medienarbeit in den verschiedensten Bereichen funktioniert. Und wenn ihr noch mehr mit uns lernen wollt, dann schaltet doch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Treibstoff Podcast. Bis dahin erreicht ihr uns entweder per Mail unter podcast@newsaktuell.de oder auf Twitter unter @newsaktuell. Oder @MichaelKlafke oder JV Jering. Bis dahin bleibt uns gewogen und bis dann.